Ende Oktober 1938 sind 17.000 sogenannte Ostjuden, also jüdische Männer und Frauen mit polnischer Staatsangehörigkeit, aus dem Deutschen Reich in die Republik Polen abgeschoben worden. Denn das nationalsozialistische Deutschland wollte so mit einem polnischen Beschluss zuvorkommen, der vorsah, polnische StaatsbürgerInnen, die länger als 5 Jahre im Ausland lebten, die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Denn in Polen befürchtete man insbesondere eine massenhafte Rückkehr polnischer Jüdinnen und Juden nach dem im März 1938 erfolgten sogenannten Anschluss des Österreichs an das Deutsche Reich. Ein Opfer dieser sogenannten Polenaktion wurde auch die Familie des 1921 in Hannover geborenen und seit 1935 im französischen Exil lebenden Herschel Grünspan. Und die Reaktion von Herschel Grünspan auf diese sogenannte Polenaktion war, dass er am 7. November 1938 auf den deutschen Diplomaten Ernst vom Rath in Paris geschossen hat. Und am späten Nachmittag des 9. November, also 2 Tage später, erlag von Rath dann seinen Verletzungen. Die nationalsozialistische deutsche Führung nahm das Attentat auf vom Rath dann zum Anlass, ihre Diskriminierungs- und Verfolgungspolitik gegenüber den Jüdinnen und Juden in Deutschland zu verschärfen. Also das Attentat auf vom Rath war ein willkommener Anlass und passte in die Verschwörungslegende der sogenannten jüdischen Weltverschwörung, wie die Nazis das genannt haben. Also nach dem Gedenken an den Hitler-Ludendorff-Putsch vom 9. November 1923 besprachen sich Adolf Hitler und Joseph Goebbels und entschieden dann, die bereits teilweise angelaufenen antisemitischen Ausschreitungen im Deutschen Reich laufen zu lassen und dass die Polizei sich zurückziehen sollte und nicht eingreifen sollte. Und sie wollten, dass Jüdinnen und Juden den sogenannten Volkszorn spüren sollten. Und in seinem Tagebuch hat Goebbels dann auch vermerkt:
Die Demonstrationen weiterlaufen lassen, Polizei zurückziehen. Die Juden sollen einmal den Volkszorn zu verspüren bekommen.
Von Goebbels sind dann auch um 22 Uhr am 9. November an die versammelten nationalsozialistischen Partei- und SA-Führer ist dann diese Idee weitergegeben worden und die haben dann ihrerseits die ihnen untergebenen Stellen instruiert. Und so war das dann eben auch im Gau Württemberg-Hohenzollern, wo Tübingen sich ja drin befand. Man muss jetzt bedenken, dass jeden 9. November haben die Nationalsozialisten an diesen gescheiterten Putsch, an diesen Hitler-Ludendorff-Putsch von 1923 erinnert, der ja auch zum Gründungsmythos der NSDAP gehört hat und der dann eben auch verklärt wurde. Es war eigentlich eine Niederlage gewesen. Dieser Putsch ist ja im Feuer der bayerischen Polizei gestoppt worden. Diese Niederlage ist dann glorifiziert worden und die erschossenen Nationalsozialisten wurden dann zu Gefallenen und zu Opfern stilisiert und sie waren sogenannte Blutzeugen der Bewegung. Die Nazis haben ja immer von der Bewegung, von der nationalsozialistischen Bewegung gesprochen. Und dann wurde dann nach der Machtübernahme 1933 der 9. November jedes Jahr auffällig als ein Staatsakt inszeniert. Sowohl am eigentlichen Schauplatz, also an der Feldherrenhalle in München, als auch reichsweit. Und das kann man auch sehen, wenn man zum Beispiel in die Tübinger Chronik schaut. Das ist die Tageszeitung, die die Vorgängerin des Schwäbischen Tagblatts ist. Da wurde nämlich bereits schon mehrere Tage vorher darauf hingewiesen, dass Mitglieder von SA, SS und anderen NS-Organisationen sich doch bitte am 9. November uniformiert und mit leichtem Marschgepäck bereithalten sollten, um an der Tübinger Gedenkveranstaltung zum 9. November 1923 teilzunehmen. Das heißt also, in Tübingen und überall im Deutschen Reich waren am Abend des 9. November 1938 Hunderttausende, wenn nicht vielleicht sogar Millionen Nationalsozialisten in ihren braunen und schwarzen Uniformen unterwegs, ließen sich auf Gedenkveranstaltungen ideologisch einpeitschen und feierten danach in Kneipen und anderen Lokalitäten bierselig weiter. Und es ist also in dieser Situation, dass vom Rath in Paris an den Folgen des Attentats auf ihn stirbt. In München und Berlin beschließt die NS-Führung, dass dieser sogenannte Volkszorn walten soll und gibt auch den Befehl dazu weiter, der dann vom Reichspropagandaminister über die Gauleiter an die jeweiligen Kreisleiter und so weiter ging, aber auch von der SA-Führung an andere Gruppierungen, Untergruppierungen der USA, vom Sicherheitsdienst der SS an die einzelnen Sicherheitsdienste in den verschiedenen Orten. Auch die Gestapo hat dann von ihrer Leitstelle an die einzelnen Gestapo-Stellen in den Ländern und in den Städten das einfach weitergegeben. Das heißt, also von ganz vielen Seiten ist eben diese Idee einfach dann übernommen worden und weitergetragen worden. Wie war es jetzt also in Tübingen? Laut Zeugenaussagen brechen gegen Mitternacht 8 SS- und SA-Männer in die Tübinger Synagoge in der Gartenstraße 33 ein. Sie demolieren die Inneneinrichtung, zerstören den Toraschrein und werfen die Tora, also die heiligste Schrift der Jüdinnen und Juden, in den Neckar. Diese Tat wird niemals aufgeklärt. Die Tübinger Nationalsozialisten hatten an dem Abend im Museum in der Wilhelmstraße gefeiert. Und danach brachte dann August Schneider, das war der Hausmeister des Parteiheims der NSDAP, in der Gartenstraße, schräg gegenüber von der Tübinger Synagoge, die NSDAP-Fahne wieder in das Parteiheim. Und dann ging er dann danach mit anderen Parteimitgliedern in eine Weinstube, wo sie mit weiteren Nationalsozialisten, darunter war auch der damalige erste Bürgermeister und spätere Oberbürgermeister Ernst Weinmann, der übrigens 1947 als Kriegsverbrecher im damaligen Jugoslawien hingerichtet worden ist, die haben dann weiter gefeiert. Die NSDAP-Gauleitung um Gauleiter Wilhelm Muhr in Stuttgart sandte Funksprüche an die jeweiligen Kreisleiter und so auch an den Tübinger NSDAP-Kreisleiter Hans Rauschnabel. Und was danach geschah, daran erinnerte August Schneider wie folgt bei seiner Anhörung zu der Brandlegung nach dem Zweiten Weltkrieg.
Als wir die Wilhelmstraße stadteinwärts gingen, kam uns dreien, Christian Katz, Eugen Lutz und mir, ein Auto entgegen. Aus dem Auto rief uns jemand zu, wir sollen herüberkommen. Als wir zum Auto kamen, saß der damalige Kreisleiter Rauschnabel im Auto und forderte uns auf, in das Auto einzusteigen. Er sagte zu uns, dass ein Funkspruch durchgegeben worden sei, dass heute Nacht sämtliche Synagogen brennen müssen, wegen der Ermordung vom Rats durch einen Juden, und er beauftragte uns drei, Lutz, Katz und mich, mit der Durchführung der Brandlegung. Widersprochen hat von uns keiner, sondern wir fassten dies als Befehl des Kreisleiters auf, dem wir auch zu gehorchen hatten. Wir gingen durch den hinteren Eingang in das Haus der Partei, holten in der Heizung Hobelspäne, Papier sowie etwas Holz und gingen zur Synagoge, welche schräg gegenüber dem Hause der Partei stand. Die Türe zur Synagoge war eingeschlagen, die Einrichtungsgegenstände demoliert, auch waren die Fenster teilweise eingeschlagen. Wer die Synagoge demoliert hat, habe ich nie erfahren. Jeder von uns dreien hatte etwas von dem Brennmaterial, welches wir im Haus der Partei mitgenommen hatten, bei sich. Jeder von uns dreien legte für sich unter dem Gestühl der Synagoge Feuer, damit sich das Feuer über das Gestühl auf die gesamte Synagoge ausbreitet. Nachdem jeder von uns eine Brandstelle gelegt hatte, verließen wir die Synagoge und gingen in die Küche des Parteihauses, um von dort aus zu beobachten, wie die Synagoge brennt. Als wir dort kurze Zeit waren, kam Rauschnabel und sagte zu uns, wir seien keine Kerle, man könne sich nicht auf uns verlassen und morgen früh stehe er da und könne keine Meldung nach Stuttgart machen, sein Kreis sei blamiert. Dies sagte Rauschnabel, da die Synagoge nicht recht brannte. Rauschnabel ging wieder von uns weg, wohin weiß ich nicht, jedoch besteht die Möglichkeit, dass er selbst noch einmal einen neuen Brandherd legte. Der Brand verbreitete sich erst recht, als die Feuerwehr nach 30 bis 40 Minuten eintraf und mit Stangen das Dach einrissen. Als ich mit den beiden das Feuer legte, war ich mir im Augenblick nicht bewusst, dass ich mich einer Brandstiftung schuldig machte, denn ich führte den Befehl des Kreisleiters aus und war als alter Soldat gewohnt, den Befehl nicht zu verweigern, da Rauschnabel mein Vorgesetzter war. Ich war der Meinung, dass Rauschnabel die Verantwortung trägt. Dieser führte wiederum den ihm von Stuttgart gegebenen Befehl aus. Das erste Mal machte ich mir Gedanken, dass ich eventuell wegen dieser Sache noch zur Verantwortung gezogen werde, als der Krieg verloren war. Bereut habe ich die Tat bereits schon in der Nacht, als mich Rauschnabel wegen der schlechten Brandlegung im Parteihaus verschimpfte. Ich möchte ausführlich nochmals betonen, dass ich nur auf Befehl des Kreisleiters gehandelt habe. Es wäre mir sonst nicht eingefallen, die Synagoge anzuzünden. Auch bitte ich zu berücksichtigen, dass ich zu dieser Tat gezwungen wurde und noch nie vorbestraft bin.
Der Kommandant der Tübinger Weckerlinie machte folgende Angaben.
Es war morgens 4 Uhr am 10. November 1938, als die Tübinger Weckerlinie alarmiert wurde. Ein Anruf von Seiten der Polizei, wie es sonst üblich ist, in welchem mir der Brandplatz mitgeteilt wird, ist an jenem Morgen von dort aus unterblieben. Ich begab mich sofort zum Feuerwehrhaus. Als ich dort ankam, stand der damalige Kreisleiter von Tübingen, Rauschnabel, in Uniform beim Feuerwehrhaus und teilte mir mit, dass die Synagoge in der Gartenstraße in Tübingen brenne. Ich rückte sofort mit 35 Mann der Weckerlinie zum Brandplatz ab, musste jedoch mein Hauptaugenmerk darauf richten, dass das Nebengebäude nicht ebenfalls Feuer fing. Denn an eine Rettung der Synagoge war nicht zu denken, da dieselbe bereits in ihrem gesamten Ausmaß in hellen Flammen stand.
Ein Zeuge, der ungenannt bleiben wollte, berichtete:
Am Abend vor dem Brand der Synagoge hatte ich Dienst in der freiwilligen Sanitätskolonne. Ich kam etwa um 11 Uhr abends nach Hause und ging sofort zu Bett. Gegen 24 Uhr erwachte ich und hörte, dass in der Nachbarschaft Fenster eingeworfen wurden. Auch hörte ich, dass jemand mit einem Beil oder ähnliches gegen eine Tür stößt. Meine Frau und ich sahen nun durch den Fensterladen, dass etwa 8 Mann dauernd von der Synagoge Sachen wegtrugen und wieder zurückkamen. Wohin sie diese Sachen trugen, konnte ich nicht feststellen. Erst später habe ich erfahren, dass sie die Bettrollen sowie Tücher aus der Synagoge zum Neckar trugen und dort ins Wasser warfen. Dies ging etwa bis 1 Uhr nachts. Dann wurde es wieder still. Irgendeinen dieser 8 Männer habe ich nicht erkannt, da es zu dunkel war. Ich habe nur gesehen, dass sie schwarze SS- sowie SA-Hosen trugen. Etwa gegen 3:45 nachts erwachte ich wieder und hörte ein Geräusch, als ob es brennen würde. Ich stand sofort auf und sah durch den Fensterladen, dass die Synagoge bereits in Flammen stand. Sofort kleidete ich mich an, um den Feuermelder, der sich gegenüber dem Café Bechtle befand, einzuschlagen. Als ich auf die Straße kam, stand ein offenes Auto gegenüber der Synagoge, in dem sich 2 Männer befanden. Einer der beiden fragte mich, wohin ich wolle, worauf ich ihm entgegnete, ich möchte den Feuermelder einschlagen, da das Haus, in dem ich wohne, in Gefahr sei. Er wollte mich jedoch davon abhalten und sagte, dass es nicht nötig sei. Nun versuchte ich im Café Bechtle telefonisch die Feuerwehr zu verständigen. Dort wurde jedoch niemand wach. Nun schlug ich mit meinem Hausschlüssel den Feuermelder ein. Das Auto, das vor der Synagoge gestanden hatte, fuhr kurz darauf weg. Einer der beiden Männer, die im Auto gesessen hatten, muss der Figur nach der ehemalige Kreisleiter Rauschnabel gewesen sein. Er war auch derjenige, der mich angesprochen hatte. Wer der andere Mann war, kann ich nicht angeben.
Simon Hayum, Mitglied der jüdischen Gemeinde Tübingens und bis 1933 wahrscheinlich der erfolgreichste Rechtsanwalt der Unistadt am Neckar, schrieb 1941 im US-amerikanischen Exil.
Am Morgen erfuhren wir dann durch den Nachbarn Dessauer, dass in der Nacht die Synagoge in der Gartenstraße abgebrannt sei. Wie man bald erfuhr, war in den ersten Stunden nach Mitternacht eine Horde der Nazis zu dem kleinen, verlassenen und daher ungeschützten Tempel gezogen und hatte ihn in Brand gesetzt. Man hörte bald, dass schon am Abend vorher die Nachbarschaft gewarnt worden sei. Polizei und Feuerwehr kümmerten sich um den Brand, der durch Benzin genährt worden war, nicht. Der Brandwächter auf dem Turm der Stiftskirche hatte auch nichts gesehen, obwohl die Synagoge in nicht nennenswerter Entfernung gelegen war. Er hatte das vorgeschriebene Feuerzeichen nicht gegeben. Von anderen Orten wurde bekannt, dass die Polizei auf telefonische Hilferufe ein Einschreiten abgelehnt hat.
Die Tübinger Chronik schrieb am 11. November 1938:
Spontane Kundgebungen gegen die Juden, Ansammlungen in der Gartenstraße, die Tübinger Synagoge niedergebrannt. Nach Bekanntwerden des Ablebens des durch feige jüdische Mörderhand niedergestreckten deutschen Diplomaten, Parteigenossen von Rath, haben sich im ganzen Reich spontane judenfeindliche Kundgebungen entwickelt. Die tiefe Empörung des deutschen Volkes machte sich dabei auch vielfach in starken antijüdischen Aktionen Luft. Auch in Tübingen kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu Ansammlungen vor der Synagoge in der Gartenstraße. Schließlich drang die erregte Menge in das Gebäude ein und zerstörte die Einrichtungsgegenstände. Gegen 4 Uhr morgens stand die Synagoge in Flammen. Die herbeigerufene Feuerwehr musste sich in der Hauptsache darauf beschränken, die nebenanliegenden Gebäude zu schützen. Das Feuer fand in der Holzkonstruktion des Gebäudes reiche Nahrung, sodass das Gebäude bald ausgebrannt war. Um jede Gefahr zu bannen, mussten die übrig gebliebenen Trümmer eingerissen werden. In den frühen Morgenstunden bot die Brandstätte das Bild eines rauchenden Trümmerhaufens. Eine große Menge aus der Stadt hatte sich alsbald eingefunden. Auch sie gab unverhohlen ihrer Empörung über den feigen Mordbuben Ausdruck. Den ganzen Tag über lenkten viele aus der Bevölkerung ihre Schritte nach der Brandstätte in der Gartenstraße. Bewundernswert war die Disziplin der hiesigen Bevölkerung. Trotz der fieberhaften Erregung, in die die Nachricht vom Ableben des so gemeinhin gemordeten Gesandtschaftsrates vom Rat alle versetzte, kam es nirgends zu Ausschreitungen oder gar Plünderungen jüdischer Geschäfte. Inzwischen hat der Erlass von Reichsminister Dr. Goebbels die spontan erfolgten Aktionen beendet. Die Juden mögen sich aber gesagt sein lassen, dass wir nicht gesonnen sind, von ihren frechen Artgenossen im Ausland irgendetwas hinzunehmen. Wir richten uns hier nach ihrem obersten Gesetz, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es würde ihnen schlecht bekommen, die Geduld des deutschen Volkes weiter auf die Probe zu stellen.
Im Zuge des Novemberpogroms wurden nicht nur hunderte Synagogen und Betsäle demoliert oder komplett zerstört, In Württemberg und Hohenzollern, das war ja damals ein NSDAP-Gau gewesen, waren das wahrscheinlich an die 30 niedergebrannten oder zumindest im Innern demolierten Synagogen und Betsäle. Sondern es wurden auch zehntausende Geschäfte von jüdischen InhaberInnen zerstört. Jüdinnen und Juden wurden außerdem zu Hause von den Nationalsozialisten drangsaliert. Mehrere hundert Juden wurden ermordet und zehntausende jüdische Männer wurden in Konzentrationslager verschleppt. Und dazu gehörten auch vier Juden aus Tübingen. Es waren Leopold Hirsch, Albert Schäfer, Hans Spiro und Josef Zivi. Die kamen ins Konzentrationslager Dachau bei München. Und Albert Schäfer, das war der damalige Besitzer des Modehauses Degginger am Holzmarkt, der auch in der Zeit dann zwangsverkaufen musste, also eine sogenannte Arisierung. Der starb 1941 an den Folgen der KZ-Haft nach der Pogromnacht. Und er ist auch der letzte Jude, der auf dem jüdischen Friedhof von Bankheim dieser Zeit begraben wurde. Was waren also die Auswirkungen des November-Pogroms? Das Pogrom vom November 1938 bedeutete einen neuen Schritt in der nationalsozialistischen Verfolgung der deutschen Jüdinnen und Juden. Seit 1933 schon waren sie Schritt für Schritt aus ihren Berufen, aus dem Wirtschafts- und aus dem Sozialleben ausgegrenzt worden und mit den sogenannten Nürnberger Gesetzen von 1935 wurde ihnen zudem das Deutschsein, die deutsche Staatsbürgerschaft, abgesprochen und sie wurden Staatsbürger zweiter Klasse. Einige Juden waren bereits in Konzentrationslager gekommen, zumeist aber deshalb, weil sie politische Gegner des Nationalsozialismus waren. Mit dem Vorwand des sogenannten Volkszorns als Reaktion auf den Mord vom Rats durch Herschel Grünspan konnte die Gewalt gegen Jüdinnen und Juden nun offen ausgetragen werden, gestützt durch die Legende der sogenannten jüdischen Weltverschwörung, deren Ziel vor allem Deutschland sei, wie die Nazis behauptet haben. Wer als jüdischer Besitzer sein Geschäft noch nicht verkauft hatte, musste dies nun nach der Pogromnacht tun, denn der Ausschluss der Jüdinnen und Juden aus der in Anführungszeichen deutschen Wirtschaft wurde jetzt auch gesetzlich verankert. Hierbei möchte ich vor allem auf das Buch Ausgrenzung, Raub, Vernichtung, NS-Akteure und Volksgemeinschaft gegen die Juden in Württemberg und Hohenzollern 1933 bis 1945, des Gedenkstättenverbunds Göllnecker Alb, des Landesarchivs Baden-Württemberg und der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg verweisen, das hierfür zahlreiche regionale Beispiele auch aus Tübingen zeigt. Die Inhaftierung jüdischer Männer in Konzentrationslagern diente als eine Art von Denkzettel. Es war eine Voraussetzung, um entlassen zu werden, die in den meisten Fällen nach 1 bis 2 Monaten erfolgte, dass man versprach, so schnell wie möglich aus dem Deutschen Reich auszuwandern. Perfiderweise mussten Jüdinnen und Juden auch selbst eine sogenannte Reichssühnesteuer von 1 Milliarde Reichsmark für die Schäden bezahlen, die die Nationalsozialisten ihnen zugefügt hatten. Und darüber hinaus gab es auch noch andere Zwangsabgaben auf Silber, Aktien und andere Wertanlagen und Wertgegenstände. Das Novemberpogrom zeigte außerdem vielen jüdischen Deutschen, die bisher gedacht hatten, dass es schon nicht so schlimm werden würde, denn es hatte ja in der Geschichte immer wieder Unterdrückung von Jüdinnen und Juden durch die Mehrheitsgesellschaft gegeben, eben das, dass es unter den Nationalsozialisten doch noch schlimmer werden würde, als man eigentlich gedacht hatte. Wer es also jetzt noch nicht getan hatte und vor allem, wer es auch konnte, versuchte nun auszuwandern. Aber das war sehr schwierig, denn eine Auswanderung war teuer gewesen. Jede und jeder Deutsche, die oder der aus dem Reich auswandern wollte, musste eine sogenannte Reichsfluchtsteuer bezahlen, also egal, ob man jüdisch war oder nicht jüdisch war. Zudem hatte die wirtschaftliche Ausplünderung das Vermögen vieler Jüdinnen und Juden finanziell stark in Mitleidenschaft gezogen. Und zudem war es überhaupt schwierig, Länder zu finden, die Jüdinnen und Juden aufnahmen. In vielen Ländern gab es Einwanderungsbeschränkungen, beispielsweise in den USA, die jährlich nur eine bestimmte Quote von Einwanderungen aus den jeweiligen Ländern erlaubten. Muss ja auch bedenken, es war immer noch die Zeit der Great Depression, der großen Weltwirtschaftskrise. Außerdem brauchte man beispielsweise in den USA jemanden, der finanziell für einen bürgte. Auch das britische Mandatsgebiet Palästina, was ja das Traumziel einiger deutscher Jüdinnen und Juden war, dorthin auszuwandern, nahm eine nur noch sehr geringe Anzahl von Jüdinnen und Juden auf. Und die Flüchtlingskonferenz von Evian im Sommer 1938 hatte ebenfalls keine Ergebnisse gebracht. Also die Länder der Welt, die Staatschefs der Welt konnten sich nicht darauf einigen, mehr jüdische Flüchtlinge aus dem Deutschen Reich aufzunehmen. Es gibt auch ein paar Lichtblicke. Und einer davon ist, dass nach dem Novemberpogrom einige 10.000 jüdische Kinder und Jugendliche über die sogenannten Kindertransporte vor allem nach Großbritannien in Sicherheit gebracht werden konnten. Von den knapp 500.000 Jüdinnen und Juden, die 1933 im Deutschen Reich gelebt hatten, konnten knapp 270.000 auswandern und einige Schicksale von Tübinger Jüdinnen und Juden, die damals noch Kinder oder Jugendliche waren, kann man im Film Wege der Tübinger Juden nachschauen. Der ist aus dem Jahr 2004 und von der Geschichtswerkstatt Tübingen gedreht worden, wo eben ganz viele ZeitzeugInnen-Interviews für gemacht wurden. Die jüdische Gemeinde Tübingens musste den Abbruch ihrer in der Pogromnacht angezündeten Synagoge selbst bezahlen, bevor sie sich dann Anfang 1939 wegen Mitgliedermangels auflösen musste. Allein nach der Pogromnacht wanderten 28 Tübinger Jüdinnen und Juden aus. Die Universitätsstadt Tübingen hat dann das Grundstück weit unter Wert erworben, so wie das auch in vielen anderen deutschen Städten gewesen ist, beispielsweise in Hechingen. In Hechingen war das so, die Synagoge hätte eigentlich 21.000 Reichsmark kosten sollen. Die Stadt Hechingen hat 3.000 Reichsmark bezahlt und ein gutes Geschäft gemacht, könnte man sagen. 1949 wurde das Gelände an die israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs in Stuttgart restituiert, die das Grundstück dann 1951 an einen Privatmann verkaufte. Und der hat dann auf dem Gelände der ehemaligen Tübinger Synagoge ein Wohnhaus errichtet. Im Tübinger Synagogenbrandprozess wurden August Schneider, Christian Katz und Eugen Lutz zwar 1946 für schuldig gesprochen, aber nur Schneider und Lutz wurden verurteilt und kamen ins Gefängnis, denn Katz war nicht auffindbar. Die Strafe wurde jedoch schon 1947 zur Bewährung ausgesetzt und die Verurteilten Anfang der 1950er Jahre sogar begnadigt. Der ehemalige Kreisleiter Hans Rauschnabel wurde 1951 als belastet eingestuft, wurde aber nie inhaftiert und hat auch nie bereut, was er getan hat. Er konnte sogar wieder als Lehrer, wenn auch außerhalb des Landkreises Tübingen, arbeiten. Nicht zuletzt wegen der Fürsprache des Tübinger Oberbürgermeisters Hans Gmelin, dessen Beteiligung an der nationalsozialistischen Judenverfolgung in der Slowakei und dessen braunes Nachkriegsnetzwerk in Tübingen erst jüngst in einer von der Universitätsstadt Tübingen geförderten Studie von Niklas Krawinkel aufgearbeitet wurde. Zu Rauschnabel, Schneider, Hans Gmelin oder auch dessen Bruder Ulrich Gmelin, dem stellvertretenden Reichsstudentenführer, sowie Oberbürgermeister Ernst Weinmann und vielen anderen Tübinger NationalsozialistInnen finden sich Biografien auf der Webseite www.ns-akteure-in-tübingen.de. Wie steht es nun um das Gedenken an den 9. November in Tübingen? Die erste, die sich um die Erinnerung an die Tübinger Jüdinnen und Juden verdient machte, war die Sekretärin Lilli Zapf, die 1974 ihr Buch »Die Tübinger Juden« herausbrachte, welches sie ganz alleine geforscht hatte. Lilli Zapf war die erste, die das Schweigen über die Tübinger Jüdinnen und Juden brach. 1978 hat dann die Universitätsstadt Tübingen in der Gartenstraße eine Gedenktafel an einem gegenüber dem ehemaligen Ort der Synagoge liegenden Brunnen angebracht, die allerdings nichts über die jüdische Gemeinde sagte. Erst nach Protest wurde ein Jahr später eine weitere Tafel aufgestellt mit dem Text »Zum Gedenken an die Verfolgung und Ermordung jüdischer Mitbürger in den Jahren 1933 bis 1945«. Über die Täterschaft wurde aber nichts gesagt. 1998 initiierten die Geschichtswerkstatt Tübingen und die Dietrich-Bonhoeffer-Kirchengemeinde einen künstlerischen Wettbewerb zur Gestaltung eines Denkmals am ehemaligen Ort der Synagoge, welche dann noch umgesetzt wurde. Es ist ein den Brunnen umgebender Stahlkubus mit 101 quadratischen Öffnungen. Der Brunnen symbolisiert die frühere Synagoge und die 101 Öffnungen stehen für die vertriebenen und ermordeten Tübinger Jüdinnen und Juden. Ihre Namen werden auf drei Tafeln in einer Wasserrinne gedacht, die aus dem Stahlkubus herausführt. Auf der Innenseite einer weiteren hohen Stahlstele sind Texte zur Geschichte, Entwicklung und Zerstörung der jüdischen Gemeinde Tübingen-Reutlingen angebracht. Seit 2016 befindet sich außerdem die erste Tafel des Tübinger Geschichtspfads zum Nationalsozialismus vor dem Denkmalsynagogenplatz. Dieses Stelen des Geschichtspfads hat man bestimmt schon einmal gesehen, wenn man mit offenen Augen in der Altstadt oder in der Wilhelmstraße unterwegs ist. Seit vielen Jahren findet außerdem jeden 9. November eine Gedenkstunde am Denkmalsynagogenplatz in der Gartenstraße statt, der von der Fachabteilung Kunst, Kultur und internationale Beziehungen der Universitätsstadt Tübingen und der Geschichtswerkstatt Tübingen geplant wird und den im Wechsel Vertreter der Stadtverwaltung wie der Oberbürgermeister oder Mitglieder des Gemeinderats sowie VertreterInnen der israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs, des Jugendgemeinderats und der jungen Geschichtswerkstatt teilnehmen. Zum 80. Jahrestag der Pogromnacht im November 2018 waren außerdem zahlreiche Nachkommen ehemaliger jüdischer TübingerInnen und die jüngst verstorbene und noch in Tübingen aufgewachsene Doris Doctor, geborene Bernheim, anwesend. Rabbiner Elliot Ginsberg aus den USA sprach wahrscheinlich zum ersten Mal seit der Zerstörung der Synagoge an diesem Ort wieder die Schabbatsegnung. 2019 waren Martin und Ari Silbermann, Nachkommen des ersten Juden mit Tübinger Bürgerrecht, Leopold Hirsch, bei der Gedenkstunde anwesend. Rabbiner Ari Silbermann sprach das Gebet zum Ende des Schabbats und hielt eine bewegende Rede. Jährlich gibt es außerdem rund um den 9. November eine Veranstaltungsreihe in Tübingen, die vom Kulturamt, der Geschichtswerkstatt, dem Förderverein für jüdische Kultur in Tübingen, der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, der israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs, von der Volkshochschule, vom BAF e.V., vom LTT und vielen anderen mitorganisiert und geplant wird.